Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Startup Insider Daily. Interview.
Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Alexander Grahn ist bei uns. Er ist der Founder und Managing Director von Bobby und wir reden über die Bauindustrie, genauer gesagt über die Baumaterialienindustrie. Dort entsteht gerade ein zweiseitiger Marktplatz und ja, Bobby hat gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen und über diese ganzen Themen, also wie ist es denn eigentlich, wenn man so eine altbackene Industrie mit Digitalisierung irgendwie aufrollen möchte? Wie baut man eigentlich in so einem Bereich einen zweiseitigen Marktplatz auf? Wie groß ist dieser Markt eigentlich und worauf muss man da achten? Also um diese ganzen Themen geht es im Gespräch mit Alexander. Ich möchte nochmal kurz hinweisen auf das Gespräch vorhin. Um 13 Uhr war ja bei uns Gauchina Sivaganeshi Morty. Er ist von dem Startup Elva und ja, die haben einen sehr, sehr spannenden Ansatz gefunden, finde ich, für die Elektromobilitätsindustrie. Und zwar richten sie sich an Endnutzer, die ein Elektroauto fahren und möchten denen alle Ladestationen zeigen, die es gibt, um quasi aus ihrer Sicht den größten Painpunkt abzubauen, der die Menschen noch daran hindert, Elektroautos zu fahren oder zu besitzen. Und ja, ich fand es ein super spannendes Gespräch. Das erschließt sich einem sofort. Von daher, ich empfehle euch deswegen auf jeden Fall da auch nochmal reinzuhören. Das war, wie gesagt, die Folge, die vorhin kam. So, genug der Vorrede. Wir gehen jetzt rein ins Gespräch mit Alexander Grahn. Und vorher nochmal ganz kurz, wie immer, die Verbraucherhinweise.
Startup Insider Daily. Interview.
Gut, ja, wir gehen in schöne München. Alexander Grahn ist bei uns, Founder und Managing Director von Bobby. Hallo Alex.
Hallo Jan.
Freut mich, dass du da bist und wir sprechen über eine Finanzierungsrunde und wir sprechen über ja den Baustoffmarkt, wenn ich es richtig verstehe. Ne? Da habt ihr eine Plattform gebaut und gebt gerade richtig Gas.
Genau, die Plattform haben wir schon länger, wobei wir es immer ungern als Plattform bezeichnen. Also ein bisschen mehr ist als das.
Mehr als eine Plattform?
Ja, genau. Also Plattform klingt immer so nach einem Stück Technologie in der Cloud. Und bei uns ist es aber schon eine ausgewachsene Dienstleistung. Da sitzen also auch Menschen und machen noch Dinge, die Computer nicht können.
Ja, na gut, Plattform bedeutet ja erstmal, irgendwie finde ich auch, dass ihr wahrscheinlich Netzwerkeffekte habt. Ne? Ja. Kann ich mir vorstellen, gibt es bei euch schon.
Auf jeden Fall. Also ich meine, das bleibt im Handel nicht aus. Ne? Wenn du keine Lieferanten hast, hast du keine Kunden. Wenn du keine Kunden hast, hast du keine Lieferanten. Aber der Umkehrschluss gilt natürlich auch. Wenn du beides ordentlich ranholst, dann beglückt sich das gegenseitig.
Ja, erzähl doch mal ein bisschen mehr im Detail. Dieser Markt, in dem ihr euch bewegt. Also ihr macht das seit 2017. Ja. Wie seid ihr da reingekommen und was genau macht ihr?
Genau, also wir sind eigentlich einfach Baustoffhändler. Wir verkaufen Baustoffe. Und warum machen wir das? Mein Mitgründer Tim war lange Jahre Geschäftsführer vom Pflastersteinwerk, also auf der Lieferantenseite und war einfach total unzufrieden mit dem, wie der bestehende Handel in Deutschland da funktioniert und agiert. Und hat immer gescherzt, er muss mal einen ordentlichen Baustoffhandel aufmachen. Und da kam er dann irgendwann nicht mehr raus und dann haben wir uns getroffen und ich kümmere mich also um die Technologieseite und haben gesagt, dann machen wir das jetzt mal. Und ja, das haben wir 2017 gemacht und würde sagen, haben uns so langsam in den Markt vorgekämpft, so dass wir dann jetzt mit dieser Runde auch mal richtig, ich sag mal, realisieren können, richtig Umsätze schreiben können.
Ich hatte gerade Nils Klose hier, den Geschäftsführer von Schüttflix im Podcast.
Ja, cool.
Ist, ja, genau, fand ich auch. Ist das ein Konkurrent von euch oder sind die ganz anders aufgestellt?
Ja, also wenn man jetzt den Gesamtbaustoffbereich anschaut, dann machen die halt die Nische Schüttgut. Wir sind mehr der Generalist, bei uns gibt's alles. Schüttgut ist in der Beziehung ein bisschen speziell, weil der Logistikanteil da extrem hoch ist. Also Schüttflix ist mehr eine Logistikplattform als eine Baustoffplattform. Bei uns ist der Logistikanteil auch nicht zu vernachlässigen. Das sind so 10-20% vom Umsatz. Aber ist eben nicht so extrem dominierend, wie das im Schüttgutbereich ist. Und ja, wir arbeiten verschiedenseitig auch mit Schüttflix zusammen. Ich glaube, viele Leute, die gerade versuchen, im Bau irgendwie Digitalisierung voranzutreiben, sitzen ein Stück weit in einem Boot. Aber natürlich ist man ein Stück weit auch Wettbewerber, ist auch klar. Genau.
Aber noch kein Hauen und Stechen?
Nein, 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 nein. Ach, überhaupt nicht. Also mit den Jungs sowieso nicht. Ich meine, die kennen wir auch schon eine ganze Weile. Und Hauen und Stechen haben wir eher mit anderen Leuten.
Okay, musst du vielleicht gleich auch nochmal erzählen, mit wem. Aber wenn du sagst, Schüttgut ist quasi eine Nische, hast du es gerade bezeichnet. Also ich glaube, Schüttflix sieht das anders. Die reden da von einem Milliardenmarkt, ja, der irgendwie erschlossen werden kann.
Ja.
Was sind denn bei euch so die wichtigsten Produkte?
Genau, also nur weil die Nische Milliarden groß ist, heißt ja nicht, dass es nicht nur ein Teil vom Markt ist. Der Bau ist halt an sich einfach wahnsinnig und abartig riesig, ja, weil es halt immer direkt um so große Summen geht. Wir sind im Moment stark im Gartenlandschaftsbau und im Tiefbau. Ja, also also Pflasterscheine, Entwässerungen, Rinnen, Schächte, so Zeug, und rücken so langsam Richtung Rohbau und Hochbau vor. Und aber klar, ne, also eine fünfstellige Bestellung ist jetzt bei uns nichts Ungewöhnliches. Das ist eher Tagesgeschäft.
Fünfstellig bedeutet für euch Euro Umsatz, meinst du?
Genau.
Ja. Und wenn du sagst jetzt zum Beispiel Garten, Landschaftsbau, also das sind ja quasi dann eher die Zielgruppen, ne? Aber wie ist es mit den Produkten oder ist das für euch unabhängig von den Produkten, ihr bringt einfach Lieferanten auf die Plattform?
Nee, also wir versuchen schon ein bisschen strukturierter vorzugehen. Garten- und Landschaftsbau ist einfach ein Teilbereich des Baus. Das sind alles so die Leute, die die Oberflächen machen, wenn man so will, draußen. Ja, also auch ein Parkplatz wird von einem Gartenlandschaftsbauer typischerweise gemacht. Und genau, jedes Gewerk hat so seine spezifischen Lieferanten, seine spezifischen Produktgruppen. Es gibt ganz wenig, was sich quasi über alles erstreckt. Keine Ahnung, also Sand, wenn wir jetzt an Schüttflix denken, braucht natürlich jeder irgendwo mal. Aber ein Pflasterstein braucht halt ein Dachdecker eher selten. Der braucht möglicherweise vielleicht eine Terrassenplatte, die oben auf einer Dachterrasse liegt wieder. Aber genau, und dementsprechend steuern wir das natürlich so ein bisschen, dass wir schauen, welche Kundengruppen sprechen wir zuerst an und welche Lieferantengruppen sprechen wir zuerst an. Oder aber inzwischen hat es sich umgedreht, welche Lieferantengruppen kriegen wir jetzt zeitnah ongeboardet und welche müssen vielleicht noch ein bisschen länger warten.
Sind die alle gleich einfach für euch zu akquirieren?
Nee, eigentlich gar nicht. Also die Akquise ist verschieden schwierig, je nach, ich sag mal, Mentalität. Ja, du hast im Bau dann wahnsinnig heterogene Welt, vom kleinen Drei-Mann-Betrieb über ganz viele Mittelständler mit so zwei-, dreistellig vielen Mitarbeitern, aber natürlich auch ein Konzern wie Knauf oder Saint-Gobain mit Tausenden oder gar Hunderttausenden von Mitarbeitern. Und die haben natürlich alle ihre ganz speziellen menschlichen und prozeduralen Anforderungen und sind dann am Ende auch in Sachen Digitalisierung einfach grob verschieden aufgestellt.
Wie verdient ihr denn jetzt genau euer Geld und vor allem wie viel verdient ihr damit? Das ist ja auch spannend.
Genau, also wir verdienen ganz klassisch an der Marge. Ja. Wir nehmen im einfachsten Fall, wenn jetzt ein Profi bei uns bestellt, 4%, im Objektbereich noch was weniger und beim Privatkunden was mehr, aber das sind einfach fixe Margen, die wir zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis haben. Und genau, dadurch, das ist sehr schlank, ja, so ein normaler Baustoffhändler, so ein stationärer, nimmt im Schnitt 22%. Und dementsprechend müssen wir schauen, dass wir da jetzt auf nennenswerte Volumen kommen, damit das Ganze sich irgendwann trägt, weil klar ist, gerade im Moment müssen wir noch relativ viel Fixkosten tragen, müssen ganz schön viel Software noch bauen. Und ganz schön viel Hersteller onboarden, das sind alles andere Kosten, die man einmal erledigen muss. Aber dafür sind wir ja auch Startup, dass man das tut.
Das heißt, ihr schielt jetzt quasi oder kalkuliert mit Skaleneffekten.
Genau, also wir wollen jetzt in dieser Runde so einen zweistelligen Millionenumsatz mal erreichen in den nächsten paar Monaten. Und ganz klar ist aber, dass das Gesamtbusinessmodell, und da blase ich ins selbe Horn wie ein Schüttflix, natürlich nur so richtig Spaß macht, wenn man in die Milliardenumsätze geht. Und das ist jetzt allerdings, muss man fairerweise sagen, als Baustoffhändler ein bisschen einfacher als weiß ich nicht, Schuhhersteller oder Schuhhändler, weil bei uns kaufen halt wenig Leute für 150 Euro ein.
Und wenn du aber über Umsätze sprichst, dann meinst du den Außenumsatz, ne?
Genau, das ist immer Außenumsatz, ja. Genau. Wir sind, wie gesagt, an der Stelle kein Marktplatz oder so, dass andere Händler über uns irgendwie verkaufen und wir da irgendwie nur eine Fee kriegen, sondern wir sind ja, ich sag mal formal, juristisch klassischer Händler, ja, das läuft durch unsere Bücher, also der Umsatz ist schon auch das, was der Kunde kauft. Und das sind halt schnell relativ große Zahlen.
Aber eben nicht diese 4%, von denen du gerade gesprochen hast, das meine ich.
Nee, nee, genau. Ja. Nee, wenn ich 4% Marge machen würde, dann und das eine Milliarde wäre nicht schlecht, aber dann brauche ich auch 25 Millionen Umsatz.
Ja. Und jetzt sag mal, jetzt habt ihr die Finanzierungsrunde abgeschlossen. Ich habe nur gelesen, siebenstellig, da kannst du wahrscheinlich auch keine weiteren Details geben, ne? Oder möchtest du wahrscheinlich nicht?
Ja, genau. Genau, wir haben viele strategische Partner, wir haben ein paar Privatinvestoren und da ist es ein, zwei Leuten ganz wichtig, dass die genauen Zahlen oder genaueren Zahlen da nicht unbedingt nach außen dringen. Genau. Aber also es hat sich gelohnt und ich glaube, da haben wir jetzt ganz gut Firepower, sowohl kommerziell als auch strategisch aufgenommen.
Ja, das Strategische wollte ich nochmal hinterfragen. Das, bei Schüttflix war das ja auch so, die haben die Strabag mit reingenommen und jetzt habt ihr auch ein paar Strategen mit dran. Warum macht man das?
Das macht man aus zwei Gründen. Zum einen, weil natürlich so ein Stratege einem hilft, ne? Der kennt schon Leute, der hat schon Bedarf, der hat vielleicht schon Lieferanten, Kontakte, was auch immer. Also das ist wahnsinnig wertvoll, gerade in so einer traditionellen Branche, die stark von Vertrauen geprägt ist. Das ist einfach ein ganz anderes andere Situation, wenn, weiß ich nicht, wenn dein IT-Dienstleister seit 30 Jahren dich anruft und sagt, ey, ich habe hier einen coolen neuen Lieferant, schau dir den mal an, ja, in den habe ich gerade investiert, als wenn du als Startup auftrittst. Ja, da ist die Branche, wie gesagt, sehr traditionell gestrickt. Und das andere ist, das haben wir durchaus auch beobachtet, in einem sehr anstrengenden Prozess, für den klassischen Venture Capitalist ist es extrem schwer, in so eine Branche zu investieren.
Aha, warum denn?
Die tun sich mit so krassen B2B-Prozessen, also so krass sind sie vielleicht gar nicht, wahnsinnig schwer. Also Dinge, wir haben manchmal einen Umsatzzyklus von Kunde fragt an, bis wir schreiben Rechnungen von 12 oder 18 Monaten. Einfach weil das im Bau so ist, ja. Da gibt es Ausschreibungsprozesse, die dauern so lang. Und das jetzt irgendwie an Leute ranzutragen, die irgendwie in monatlichen Wachstumsraten denken, ist extrem schwierig.
Na, wobei ich glaube, dass im B2B-Bereich, gerade im Softwarebereich, wenn du so im Enterprise-Software-Bereich, ne, da hast du auch, glaube ich, Sales-Zyklen von 2 Jahren mitunter.
Ja, nee. Die hast du da einmal pro Kunde.
Ja, ach so.
Ne, also du akquirierst den Kunden,
und
das dauert
ist
meinetwegen
pro Projekt oder Objekt.
Bei uns ist das pro Kunde, pro Projekt. Also es ist ganz normal, dass ne, die Arbeit, die du heute machst, erst in x Monaten, das können mal nur 2, 3 sein, das können aber auch problemlos 12 sein, Früchte trägt. Mhm. Und das ist einfach Tagesgeschäft. Selbst wenn du, oder also nachdem du den Kunden akquiriert hast, ist das so. Ja. Und ja, das sind so 2, 3 Dinge, die sind da, wie wir feststellen mussten, eine Herausforderung, insbesondere natürlich auch, man muss das verstehen, so ein Venture Capitalist, der will ja möglicherweise zeitnah wieder verkaufen. Zeitnah heißt in seiner Welt irgendwie in 3 bis 5 Jahren. Das ist jetzt in der Welt des Baus quasi gestern. Ja, also wir hatten Leute, die haben wir auf einer Messe gesprochen, haben dann 2 Jahre später eine erste Anfrage geschickt und dann sagen die, ach klar, ich erinnere mich, wir haben ja quasi eben erst auf der Messe miteinander gesprochen.
Okay, das heißt, ja, die drehen sich langsamer, ja?
Ja, die drehen sich viel langsamer, genau. Die drehen halt auch viel größere Zeiger, das muss man natürlich sagen. Ne? Also es geht halt sehr oft um wirklich viel Asche. Aber es dreht auch an vielen Stellen sehr langsam, ja.
Und sind denn dann die Wiederbestellraten ausreichend hoch?
Also bei den Privat- und Einzelkunden jetzt nicht, ne? Die bestellen mal eine Leuchte oder mal einmal ihre Einfahrt. Aber bei den Profis, da wo wir einen guten Job machen, die fragen danach eigentlich alles, was sie haben an. Und wir haben auch schon die ersten, die komplett auf uns gewechselt sind und den Wettbewerb gar nicht mehr anfragen.
Das heißt, die sind eigentlich auch euer Traumkunde. Das heißt, warum?
Natürlich.
Das klingt fast so, als würde man sich mit den Kleinen vielleicht sogar eher verzetteln, oder nicht?
Ja, was heißt verzetteln? Geld stinkt nicht und Umsatz ist auch wichtig. Und es ist typischerweise auch etwas einfacher, so eine einzelne Terrassenbestellung vom Privatkunden zu machen, als jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein großes TV-Projekt. Und das nimmt man natürlich mit. Da sind einem auch die Hersteller dankbar für. Und die Kunden sind auch dankbar. Und wenn man die Prozesse vernünftig automatisiert hat, ist es halt auch nicht so wirklich viel Arbeit.
Ich frage jetzt nur von eurer Positionierung her und von der Kundenansprache. Das sind ja eigentlich 2 unterschiedliche Kundensegmente, oder?
Genau, das sind 2 Kundensegmente. Das eine ist der wirkliche Profi und das andere ist der Häuslebauer, wobei man da nicht vergessen darf, das verschwimmt im Bau auch manchmal ganz gerne. Ne? Also wenn du so auf dem Land bist, da sind sehr viele Häuser ohne Bauunternehmer entstanden. Das heißt aber überhaupt nicht, dass die Leute, die die Häuser gebaut haben, das nicht hauptberuflich anderweitig sonst machen. Ja, das machen dann halt Freunde füreinander und so weiter. Also im Bau hast du einfach relativ viel so, ich will es nicht schwarz nennen, aber zumindest mal grau. Und das ist eine sehr veritable Kundengruppe, die sich auch manchmal auch personell überhaupt nicht von B2B-Kunden unterscheidet. Und nein, genau deshalb nehmen wir die mit. Außerdem ist es natürlich auch so, in der Internetwelt, jeder, der bei uns auf die Website kommt, ist erstmal für uns unbekannt, ist erstmal ein Mensch. Und ob der jetzt als Profi oder als Privater kommt, ob der als Profi oder als Privater gegoogelt hat, das siehst du ihm ja nicht an. Der gibt sich dann zu erkennen, wenn er anfragt und dann weißt du es, aber wir haben durchaus auch Großkunden, die wir über einen einzelnen, sehr beworbenen Artikel gewonnen haben. Mhm. Ja, die haben da was gesucht, haben es bei ihrem Bestandshändler nicht gefunden, haben das Internet gefragt, wir sind gekommen, dann haben sie festgestellt, ach cool, die können ja noch viel mehr, den schicke ich direkt die ganze Anfrage und zack, hast einen relevanten Kunden über einen eigentlich Privatkundenkanal gewonnen.
Und du hast ja jetzt vorhin, wenn wir noch mal kurz über die Finanzierungsrunde sprechen wollen, du hast ja vorhin schon gesagt, was ihr gerade für so Einmaleffekte, Einmalkosten habt oder Aufwände, die ihr jetzt gerade betreiben müsst, weil ihr noch am Anfang steht oder also oder also zumindest noch in der frühen Phase seid. Ja. Was habt ihr jetzt alles noch vor mit der Finanzierungsrunde, mit dem Kapital davon?
Also genau, wir müssen noch einen ganzen Schwung weiterer Hersteller ins System kriegen und ja, das ist also nennenswert Arbeit, weil die kommen alle aus einer Katalogwelt, ne? Print. Und zum anderen müssen wir durchaus noch relevant Software bauen. Also die Branche hat an ganz vielen Stellen noch überhaupt gar keine digitalen Lösungen, also so nennenswerte Branchenstandards. Also ein einfaches Beispiel, es gibt keine elektronischen Lieferscheine. Mhm. Da gibt es so Einzelne, die Lösungen haben. Schüttflix zum Beispiel kann das auch. Aber so jetzt als Branchenstandard gibt es das einfach nicht, obwohl man seit 50 Jahren dran an Digitalisierung arbeitet. Mhm. Und ja, das tun wir jetzt mal, weil das natürlich sonst als digitalste Lösung nicht, da kriegst du keine Prozessketten hin, keine sauberen. Genauso ist E-Procurement in der Branche in Deutschland noch unbekannt. Das wird also per E-Mail und Fax bestellt. Das sind also Dinge, die bauen wir jetzt, ja auch einen nennenswerten Teil davon in den nächsten 12 Monaten, um ja, um einfach mal, wie soll ich sagen? Also ich sage mal, wir bringen die Branche jetzt im ersten Schritt mal von den 80ern so in die 2000er und dann bringen wir sie im nächsten Schritt dann von den 2000ern in die 2020er.
Gibt es denn da eigentlich auch Widerstände? Also ich kann mir ja durchaus vorstellen, dass vielleicht so die Wechsel oder die Innovationsbereitschaft bei einem, dem einen oder anderen gar nicht gegeben ist, oder?
Also auf Kunden- und auf Lieferantenseite ist die Bereitschaft eigentlich hoch, muss man sagen. Die sind oft auch selber schon weiter als vielleicht so ein Wettbewerber von uns. Unser Wettbewerb ist nicht glücklich mit dem, was wir da tun. Das kann man ja anders sagen, das war uns auch immer klar. Da arbeiten auch Einzelne auf die eine oder andere Weise gegen uns. Ich glaube, das ja, wäre auch komisch, wenn das nicht so ist am Ende. Aber ist natürlich auch manchmal anstrengend.
Das hast du vorhin schon mal angerissen. Was heißt denn gegen euch arbeiten in dem Moment? Wer ist, also ist das, sind das quasi direkte Konkurrenten von euch?
Genau. Was das genau heißt, da kann ich jetzt im Detail nicht so ganz drauf eingehen. Okay. Genau, da gibt es welche, die nehmen das sportlich, da gibt es welche, die nehmen das unsportlich und ja, das da muss man dann halt durch.
Also einfach, weil der Kuchen neu verteilt wird.
Genau, der Kuchen wird neu verteilt. Man sieht sich, wie das immer so ist, in seiner Existenz ein bisschen gefährdet. Genau, wir können insofern sagen, also an uns liegt's nicht. Wir haben versucht, in dieser Runde auch einen Baustoffhändler als Investor zu gewinnen. Mhm. Und sind jetzt mega glücklich über die HGC, weil die strukturell einfach super gut zu uns passen. Aber haben auch vorher mit allen Relevanten in Deutschland gesprochen. Und an der Tatsache, dass es keiner geworden ist, ja, also liegt nicht an uns. Mhm. Ja. Genau, jetzt sind es halt die Schweizer und die sind auch deutlich weiter als ihre deutschen Marktbegleiter, muss man ganz klar sagen.
Super. Ja, du, dann sind wir von meiner Seite aber eigentlich durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
Nee, außer wer Baustoffe braucht, der findet da bei uns immer freundliche Leute, die welche ranschaffen.
Braucht ihr denn eigentlich gerade Mitarbeiter? Sucht ihr da welche?
Wir suchen auch Leute, ja, jetzt nicht mehr so wahnsinnig viele. Also wir sind jetzt irgendwie, was habe ich eben gesehen, 34 und noch so 2, 3 werden noch dazukommen. Ich könnte auch so einen guten Magento 2-Entwickler brauchen. Aha. Aber und im Außen- und im Innendienst haben wir noch ein bisschen Luft. Wahnsinnig viel ist es diese Runde nicht. In der nächsten Runde geht das wieder richtig los, das Thema.
Alles klar. Du, dann bleiben wir in Kontakt. Ich drücke euch erstmal den Daumen und wenn es ein Update gibt bei euch, sag gerne Bescheid, ja?
Machen wir so. Danke dir.
Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
So, das war's für heute. Das war Alexander Grahn, der Founder und Managing Director von Bobby. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt. Ich würde mich aber auch freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Und vergesst nicht, wenn euch das ganze Hören zu viel ist, wir haben ja auch einen tollen Newsletter. Den findet ihr auf startupinsider.de. Einfach abonnieren. Jeden Morgen um 7 Uhr kommen da die wichtigsten Nachrichten des Tages zusammengefasst in einer schönen, kompakten Mail. Über 25.000 Leute haben den schon abonniert. Ich glaube, er zählt zu den besten Zusammenfassungen, die man lesen kann in der Startup-Szene. Also von daher mein Tipp, der kostet ja auch nichts, kann man sofort wieder abbestellen, wenn es einen nervt. Aber einfach mal testen. www.startupinsider.de. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch für eure Kommentare, für euer Feedback, fürs Weiterempfehlen und dann hoffentlich bis morgen. Euch noch einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.
Diese Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.